Ja, wenn es eine Geschichte gibt, die als Vorlage dient, auch in den Medien, als Schlagzeilen, das ist oft die Geschichte. David gegen Goliath. David besiegt Goliath. Der Kleine gegen Gross, der Schwach gegen Stark. Das Hasenrennen, der Igel gegen Has und so weiter und so fort. Riesen in unserem Leben. Vielleicht kennst du das ja auch. Die Riesen haben Namen. Herausforderung, vielleicht vor einer Prüfung. Es kommt dir mega gross vor. Wie sollst du das schaffen? Vielleicht ein Konflikt, wo dir gross erscheint. Wie kommen wir da weiter? Vielleicht deine Arbeitssituation im Geschäft. Hast du das Gefühl, du bist machtlos in dieser Situation. Weisst gar nicht, wie weiter. So gibt es so viele Herausforderungen in unserem Leben, wo wir, ja, vielleicht in uns so eine Ohnmacht auslöst. Eine Lähmung. Ich habe die Predigt überschrieben mit König über Riesen. Weil ich glaube, das drückt etwas von dem aus. Im Umgang mit Riesen gibt es nur zwei Arten. Entweder du bist König über einen Riesen oder du bist Sklave vom Riesen. Ich hoffe, du wirst heute Morgen ermutigt durch die Geschichte, nicht Sklave von deinem Riesen zu sein in deinem Leben, sondern König. Weil Jesus Christus ist König und er steht über deinem Riesen. Er ist König über all deine Riesen und über all deine Herausforderungen in deinem Leben. Und weil du sein Königskind bist, darfst du königlich die Riesen angehen in deinem Leben. Wir gehen aber zuerst zurück und tauchen in die Geschichte ein. Die Geschichte, das Volk Israel kämpft wieder mal mit seinem Erzfeind, den Philister. Kann man eins weitermachen? Ich lenke es glaube nicht mehr an. Die Philister, das ist so der Feind, das gegenüber vom Volk Israel. Wo kommen die her? Man ist sich nicht ganz sicher, von wo. Aber man denkt sich von Ägypten her, haben die das Land eingenommen, sie haben so eine Art wie einen Staat gegründet, nicht gerade einen Staat, aber so einen Verbund, haben 5 Städte besetzt, Gaza, Aschkelon, Gad, Ashdod und Elom, Ekron. Und das Blaue, das sind die Städte, die das Volk Israel beherrscht hat damals. Beide Parteien reihen sich auf in dieser Ebene zwischen Jerusalem und Ekron. Am weiten Berg, auf einem Hügel, Philister, auf diesem Hügel das Volk Israel. Beide warten dort auf den Moment, was wird passieren. In der Mitte ein Tal. Keiner will sich zuerst darauf einlassen, weil das würde heissen, das muss die Topologie her in Benachteiligung geben. Wenn man nämlich den Berg runtergeht ins Tal und dann nur muss kraxeln, ist man im Feind ausgeliefert, weil der kann einen von oben besiegen. Also warten beide in dieser Schlachtreihe, was wird wohl passieren. Es geht hier nicht einfach nur um einen Krieg, sondern es geht hier um viel mehr. Es geht um einen geistlichen Kampf. Ein geistlicher Kampf um das kleine Volk Israel. Ein geistlicher Kampf, der schon seit der Gründung bis jetzt stattfindet. Und wo wir jetzt in Jerusalem waren, haben wir etwas gespürt von dem geistlichen Kampf um das Volk Israel. Und wenn man sich ein bisschen auch mit der neueren Geschichte auseinandersetzt, stellt man da fest, mit Staatengründung ist dem Volk von 5 Ländern rundum der Krieg erklärt worden. Und ich habe ein Buch daheim, das das beschreibt, all die Kriege, wo der Titel hat, David gegen Goliath. Das Volk erlebt Wunder über Wunder und muss sich immer wieder auf Gott einlassen. Aber es erlebt einen Tiefschlag. Das Höchstmaß an Schrecklichkeit hat im Holocaust stattgefunden. Seit das Volk gibt, ist der Feind darauf aus, das Gottes Volk zu vernichten. Und das müssen wir verstehen. Das müssen wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament, Geschichte. Und wir müssen das verstehen, wenn wir uns mit der Neuzeit auseinandersetzen, mit der neuen Geschichte von dem Volk Israel. Da findet also ein geistlicher Kampf statt. Was lähmt schlussendlich ihr das Volk Israel? Das ist eben der Goliath, der Mann. Woher kommt denn der Goliath? Das ist ein Ries. Müsst ihr euch das vorstellen, das ist wirklich ein Mann, der muss um 3 Meter herum gross gewesen sein. Der König von Og hat ein Bett gehabt, über 4 Meter gross. Das können wir im 5. Buch Mose, ich glaube, im Kapitel 11 nachlesen. Mögt ihr euch erinnern, wo das Volk Israel schon mal mit Riesen zu tun gehabt? Dort, wo sie hatten, wo sie ausgezogen sind, als Volk Israel von Ägypten, wo sie hatten Jericho einnehmen und das ganze Gebiet. Wo sie hatten die Verheißung einnehmen, sind 12 Kundschafter auf Jericho und das Gebiet, sind zurück und gesagt, schlimm, Hilfe, da hat es Riesen. Und die Riesen haben sie so gelähmt, dass sie versklavt sind worden und 40 Jahre durch die Wüste gelaufen sind. Wegen diesen Riesen. Wir sehen, dass es kommt darauf an, wie wir lernen, umgehen mit Riesen. Jetzt damals, wo dann 40 Jahre später unter dem Josua das Volk Israel Jericho eingenommen hat, haben sie sich nicht dürfen vermischen mit diesen Völkern dort. Sie mussten eigentlich etwas Schreckliches machen, einen Bann an denen vollziehen und sie vertreiben. Neume haben sie eine Ausnahme gemacht, in Gad. In Gad haben sie die Riesen nämlich tolerieren. Und jetzt, Jahre später, schlagen genau die Riesen, die Sippen, die sie toleriert haben, schlagen zurück. Und ich finde das schon mal ein spannender Gedanke, wenn wir manchmal Sachen, Kompromisse eingehen in unserem Leben, was das für Folgen kann haben, später. Ich meine, der Goliath war schon mal klein gewesen, eben das Kind. Auch der ist gewachsen. Also Riesen in unserem Leben, die wachsen, die sind ja oft nicht einfach so da. Aber für das gehen wir jetzt nicht näher ein. Also, das ist die Situation. Die Brüder von David müssen in den Krieg ziehen. Der David ist noch zu jung. Vielleicht war er 16, ein Teenager. Für ihn hat es gerade gelangt, für Schafhüten. Aber die Brüder sind losgezogen. Der Vater hat sich Sorgen gemacht um die Brüder. Und so hat er, ja, mir lässt fast ein bisschen Schaden, fadenscheinigen Grund genannt. Bring doch diesen Brüdern Brot und im Haupt ein bisschen Käse. Und geh mal schauen, wie es denen so geht. Und schon fast so nebenbei, by the way, erscheint jetzt der David auf dieser Bildfläche. Die Situation ist unerträglich. Das Volk Israel ist wie gelähmt, erstarrt. Und in der Mitte, der ist. Er steht an und er verspottet das Volk Israel. Der Goliath erkennt, dass es hier um einen geistlichen Kampf geht. Er fordert das Volk Israel raus und sagt, wir machen es ganz einfach, ich fordere einen zum Zweikampf. Der Sieger wird König, das verlierende Volk wird versklavt. König oder Sklav? Was passiert in dieser Situation? Ich lese euch ein Stück aus der Geschichte. Der David erträgt das nicht. Er erkundigt sich und er geht zum Saul, zum König. David tötet Goliath. So ist die Überschrift. Der David sagt zum Saul, mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch zu jung. Und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hütete die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt und ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolgte ich ihn, schlage auf ihn ein, und reiße ihm an den reiße ihn das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packte ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären so gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn der Herr hat das Heer des lebendigen Gottes, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er. Der Herr wird mit dir sein. Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen bronzenen Panzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte, damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet, nur mit einem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verachtlich über dessen sonnengebräuntes gutes Aussehen. Bin ich denn ein Hund, rief er David an, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. David rief zurück, du trittst mir mit Schwert und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen. Und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister sich auf ihn zu wagte und ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel hervor, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn. Und er fiel mit dem Gesicht voran auf die Erde. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister. Er besiegte ihn und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. So einfach. Lest doch ja schon wie ein Märchen, aber es ist keins. Was passiert eigentlich in dieser Geschichte? Geistliche Verantwortung übernehmen. Wo liegt eigentlich das Problem in dieser ganzen Geschichte? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass niemand die geistliche Verantwortung übernimmt, die da müsste eingenommen werden. Es ist ein geistlicher Kampf, und geistlicher Kampf kämpft man geistlich. Da ist ein Volk mit einem gesalbten König. Der König Saul ist gesalbt worden. Gesalbt heisst, er ist bevollmächtigt worden vom Volk, berufen von Gott, eingesetzt, stellvertretend für Gott, an seiner Stelle sichtbar, das Volk Israel beschützen, in den Zwischenraum zu stehen und so einen geistlichen Kampf zu führen. Das wäre die Aufgabe vom König. Da steht ein Zwischenraum, entsteht ein Zwischenraum zwischen diesen Völkern. Und der Goliath steht zwischen. Goliath heisst übersetzt ein Mann des Zwischenraums. Und der Goliath fordert jetzt das Volk Israel aus und sagt, da geht es um einen geistlichen Kampf, wo ist euer Gott? König oder Sklave? Und der Goliath weiss eigentlich, wer ihm müsste gegenüberstehen. Er redet nämlich jetzt vom Saul und von den Knechten vom Saul. Aber was macht der Saul? Er hat Schiss, er hat Angst. Noch ein paar Kapitel vorher tritt er in den geistlichen Kampf ein, übernimmt die Führung und führt das Volk an. Aber da in dieser Situation nicht mehr. Und es entsteht ein Vakuum. Und das ist verheerend, wenn Menschen, die gesalbt sind, die Verantwortung haben, ihre Verantwortung nicht übernehmen, entsteht ein Vakuum. Ein Chaos. Ein Volk ohne Vision. Vision, Eingebung Gottes. Was passiert, geht zugrunde. Der Gesalbte nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Und darum kommt der Reis Macht über, dass er ein ganzes Heer kann Schach setzen oder Schachmatt bis dahin. Ich habe mir überlegt, was das bedeutet für uns. Wir sind doch auch Gesalbte. Du bist gesalbt als Königskind, ein Gesalbter Gottes. Du hast eine Aufgabe, eine Verantwortung, in den Zwischenraum zu stehen. Wir sind Vertreter vom Himmelreich. Um leben hier auf dieser sichtbaren Welt. Und das ist das Spannungsfeld. Die sichtbare Welt und das Himmelreich. Und wir sind gefordert und aufgerufen, in das Zwischenstadium eintreten, in das Zwischenraum. Und die geistliche Verantwortung übernehmen. Für den Ort, wo Gott dich eingesetzt hat. Ob das ist in deiner Familie. Ob das ist in deinem Beruf, an deiner Schule. Für dein Dorf, für deine Stadt, für das Land, für den Kontinent, für die Welt. Die Geschichte fordert uns raus, uns geistlich in die Verantwortung jetzt zu nehmen. Und das finde ich ganz spannend. Weil wenn wir das nicht machen, entsteht ein Vakuum und die Riesen nehmen überhand. Die Riesen verwüsten das Land, nehmen uns gefangen. Wir haben vorher diskutiert, ein bisschen einfach über die Ungerechtigkeiten der Welt oder über die grösseren Zusammenhänge. Zum Beispiel, warum hat das Christentum da mehr ausbreiten oder warum haben wir das Gefühl, wir seien da gesegnet oder seien, manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, bevorzugt, obwohl wir ja merken, das haben wir nicht uns zuzuschreiben. Ich glaube, es hat mit dem zu tun, dass in unserer Geschichte, in der Vergangenheit, Männer und Frauen in der Zwischenraum gestanden sind. Wir feiern ein Jahr von der Reformation. Ein Martin Luther wäre so einer gewesen. Er hat erkannt, was geistlich passiert. Und er ist in den Zwischenraum getreten, hat Verantwortung wahrgenommen. Und hat die ganze Gesellschaft, die ganze Geschichte prägt. Und von dem profitieren wir heute noch so. Das heisst in der Bibel, dass der Segen über Generationen weiterläuft. Segen wie Fluch. Das Volk Israel steht an einem extrem heiklen Punkt da. Es müssen Männer und Frauen in den geistlichen Riss treten. Aber der Gesalbte macht es nicht. Übernehmen wir geistliche Verantwortung in unserer Familie? Vielleicht leidest du in deinem Geschäft unter Arbeitskultur, die schwierig ist. Hast du dir schon überlegt, dass Gott dich darunter angestellt hat? Weil du sollst die geistliche Verantwortung übernehmen. Kultur verändern. Unsere Ehen werden angegriffen. Wir wissen das. Viele Scheidungen. Es ist herausfordernd. Um unsere Ehen wird gekämpft. Kämpfen wir auch. Wir kämpfen geistlich. Für unsere Ehen. Verantwortung übernehmen. Nicht einfach uns quasi im Schicksal überlassen. Von der Zeit, von der Situation. Wir sind herausgefordert, anzustehen und zu sagen, als Gesalbte, oder wir können es neutestamentlich sagen, als Salz und Licht in dieser Welt Einfluss nehmen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten des unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können. Eine Verheißung. Und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Wir sind aufgefordert zu kämpfen, nicht mit dem Schwert. Nur mit deinem Schwert, mit der Bibel. Mit der Autorität Gottes. Und ich glaube, dann werden wir erleben, dass wir Einfluss haben in unserem Umfeld und dass etwas passiert. Glauben, Glauben, Glauben. Der David ist parat, jetzt in den Zwischenraum zu treten. Er ist gesalbt worden als König, als Nachfolger. Aber es geht noch etwa 10 Jahre, bis er dann das Amt wird antreten. Aber da jetzt als Teenie kommt etwas von dem vor, was es heisst, ein Mann nach dem Herz Gottes. Er verträgt das nicht, dass keiner die geistliche Verantwortung übernimmt. Das haltet er nicht aus. Und so sagt er, egal wie alt ich bin, das lasse ich mir nicht bieten. Dass man unseren Gott und das Heer von Gott dermassen in die Rechte zieht. Ich stehe hier, übernehme geistliche Verantwortung. Und er geht in dem starken Glauben in die Geschichte hier. Dass er zum Saul kommt und sagt, überlass Sorge mehr. Oder du kannst aufhören Sorgen, ich übernehme den Kampf. Also der David tritt in seine Salbung. Mit 16. Und er weiss, ich bin eingesetzt, den Kampf zu führen. Wenn es diese nicht macht, mache ich es. Wir finden im Petrusbrief eine Stelle, die sehr ähnlich ist. Überlasst all eure Sorgen Gott. Das ist der Grund, warum der David konnte zum Saul gehen und sagen, Saul, kannst du hören Sorgen, jetzt geht es vorwärts. Denn er, Gott, sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen, das ist unsere Aufgabe, besonnen und wachsam. Und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach seinem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Der Löwe hat grausam gebrüllt. Wir haben gehört, wie der umgepackt hat, der Goliath. Aber das hat David überhaupt nicht beeindruckt. Da kommt mir auch der Satz in den Sinn von Martin Luther und sagt, und wenn der Teufel an meinem Bett würde stehen, ich würde mich umdrehen und weiterschlafen. Er hat keine Macht. Es ist ein Gehabe. Der David hat schon gesiegt. Bevor er überhaupt irgendetwas gemacht hat. Und in dieser Gewissheit geht er jetzt an die Geschichte an. Ja, Goliath, du kannst schon reden, das ist egal, du wirst sehen, was passiert. Ich komme im Namen Gottes. Ich komme nicht mit Waffen und mit meiner Kampferfahrung. Ansatzweise schon. Er sagt ja, ich habe mit Bären und Löwen gekämpft und vielleicht zuerst mit Füchsen. Und ich sehe ein gewisses Prinzip, wie Gott in unserem Leben auch vorwärts geht. Zuerst lehre ich mit Füchsen kämpfen in meinem Leben. Ich lehre wachsen da drin, überwinden. Und dann kommt vielleicht mal ein kleiner Löwe und ein grösserer Löwe oder vielleicht mal ein Bär und ein Brummbär. Und zwischen jedem mal Riesen. Aber der David ist mit Gott unterwegs. Er macht Erfahrungen, dass er mit Gott mutig kann, die Herausforderungen anpacken. Und er erlebt, dass Gott ihn nicht hängen lässt. Das ist ja wichtig. Und darum sage ich, Glaubenserfahrungen sind so wichtig für unser Leben. Nicht nur die Bekehrungsgeschichte, sondern unsere Geschichten, die wir fortlaufend mit Gott erleben. Aber wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Der David macht eine Erfahrung, die sie ja nicht gemacht haben. Viele wären auch bei den Füchsen vorgesprungen oder nachher beim Löwe und beim Bär und spätestens beim Goliath. Aber der David lässt sich von Gott mitnehmen und wächst und wächst und wächst an den Herausforderungen. So, dass er sagen kann, gut, der Goliath, aber ich habe meine Geschichte mit Gott. Ich habe erlebt, dass Gott sich zu mir stellt, dass ich lernen kann, siegen. Also werde ich auch diese Herausforderung annehmen. Was hast du für Füchse oder Bären und Löwen in deinem Leben? Was hast du schon für Erfahrungen gemacht, die dich ermutigen, die nächste Herausforderung anzunehmen? Ich bin sicher, jeder von uns hat ermutigende Geschichten erlebt mit Gott. Im Handeln wird ja mein Glaube dann sichtbar als letzter Punkt. Wie stark das Gottvertrauen ist, sieht man ja jetzt daran, dass der David bereit ist, nicht nur einfach, sage jetzt, zu beten, und damit meine ich jetzt nicht nur, sondern beten ist wichtig und geistlich kämpfen tut man im Gebet, aber beten und handeln, das sind Zwillinge, das sind wie zwei Beine. Nur beten hinken, nur handeln auch. Beten und handeln gehören zusammen. Ich weiss nicht, wie sich jetzt die Leute vorgestellt haben, wie sich der Goliath wird irgendwie das Problem lösen. Hat man den wegbeten oder hat Gott einfach einen Blitz vom Himmel geschenkt? Oder hat der Boden aufgeht und der verschwindet? Ich weiss auch nicht, was wir manchmal für Vorstellungen haben, wie unsere Herausforderungen im Leben plötzlich sich würden auflösen. Der David weiss, dass der Goliath besiegt wird, braucht es mehr. Ich bin herausgefordert. Der Saul kann schon sagen, also David, gang, Gott ist mit dir. Hätte ich dir das wirklich geglaubt, weil sonst wäre er doch selber gegangen, oder? Ich meine, da geht es ja nicht nur irgendwie um ein Sportabzeichen, Militär, wer gewonnen hat, oder irgendwie um ein PC-Game. Da hängt das Geschick von einem ganzen Volk ab. Aber der David packt und er sagt, ich kann nicht nur vom Glauben reden. Ich lasse mich brauchen, ich gebe mir Gott hin, ganz. Das ist eigentlich ein Todesurteil, das er über sich ausspricht, menschlich gesehen. Ich gebe mir Gott hin, dass Gott etwas Grosses macht. Und das macht er. Nicht mit Heer oder Kraft, sondern mit meinem Geist soll es geschehen. Ich komme nicht mit Waffen, ich komme im Namen Gottes. Ist das nicht da, wo Jesus uns immer wieder motiviert und sagt, in meinem Namen, könnt ihr auftreten. Ich habe euch autorisiert, in meinem Namen zu kämpfen. In meinem Namen Verheißungen wahrzunehmen. In meinem Namen anzustehen. Was ihr werdet bitten, in meinem Namen wird passieren. Der Goliath wird nur besiegt, weil der David im Namen Gottes geht. Wer gegangen, heute spielt jetzt der Held hier und weil die Frau vom, der Tochter vom Saul, Michal, wird ja immer noch zugesprochen, wenn er siegt. Wenn das Motivation ist, ich glaube nicht, dass der Goliath sich hätte besiegen lassen. Aber im Namen Gottes. Was denkst du, was kann passieren, wenn du im Namen Gottes in deine Situationen hineingehst, in deine Herausforderungen und du sprichst den Sieg darüber aus? Im Namen Gottes Res, du bist besiegt. Jesus ist König über dir. Ich lasse mich nicht versklaven von dir. Im Namen Jesu Verheißungen empfohlen. Der David weiss, was passiert. Er sagt, Gott hat dich in meine Hände gegeben. Der David lebt seinem Glauben gemäss. Das ist ja etwas, was wir oft sagen, wir sollen unseren Glauben leben. Spannend ist, dass alle ihren Glauben gelebt haben. Auch die, die nichts gemacht haben, haben ihren Glauben gelebt, nämlich kennen. Sie sind ja einfach da gestanden. Sie haben geglaubt, dass sie werden verlieren, also sind sie auch nicht gegangen. Der Saul hat auch seinem Glauben gemäss gelebt. Und dass ein König, Saul, was glaubt, der grösste Mann war im Volk Israel, wenn ich das richtig verstanden habe, zusammen, ein Teenager an seiner Stellschicht, da muss schon eine mega Angst den Saul gepackt haben. Wenn da verlierst du das Gesicht. Der David geht, er nimmt die Steine, da muss ein Bild sein, ein Entsetzen vermutlich mit einer Steinschleuder. Und ein Stein, und ausgerechnet bricht der Goliath an seiner Schwachstelle. Da, wo er eben auch gerade das Schild vielleicht nicht das ganze Hirn entdeckt hat. Der Herr wird dich in meine Hand geben. Was hat denn Gott in dieser Geschichte gemacht und was hat der David gemacht? Ich finde das eine spannende Frage. Überlegt das mal. Und dann geht mit dieser Optik eure Riesen an und überlegt, was ist meine Aufgabe und was macht Gott? Ich mache die Erfahrung, es ist ein Zusammenspiel. Gott nimmt mich in die Verantwortung. Er lässt mich nicht schleifen. Aber ich kann lernen, anstehen, in die Verantwortung treten und dann erfahren, dass er den Sieg schenkt. Ich wünsche uns viel Mut und Erfolg im Bekämpfen von unseren Riesen in den kommenden Wochen.